Ja, ich hoffe, mit eurem Glauben sieht es nicht ganz so aus wie mit eurem Rasen. Dass er so sehr verdorrt ist und dass man so von Grund auf aufbauen muss. Aber ich werde mir trotzdem Mühe geben. Und was ich mache, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was Gott macht. Ich habe nämlich festgestellt, dass der Prediger nur das Zweitwichtigste ist. Das Wichtigste ist der Segen Gottes. Und dann ist gar nicht so wichtig, was der davon schwätzt. Ich möchte heute mit euch reden, nachdenken über die Dimensionen der Liebe. Und der Text ist in Epheser 3, Abvers 14. Epheser 3, 14 bis 21. Ich lese aus Elberfelder Übersetzung von 1905. Einfach deswegen, weil in dieser Übersetzung die Gliederung schon vorgegeben ist eigentlich. Ja, also die Gliederung, jeder Punkt heißt auf das. Also wenn ich vorlese und sage auf das, dann kommt immer der nächste Punkt. Ja. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erde benannt wird. Auf das er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Geschlechter des von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der Elberfelder steht dann von Zeitalter zu Zeitalter. Ich lasse mal die ganze Vorreden weg und fange gleich an mit Vers 14. Das wird noch besser. Also positiv meine ich hoffentlich. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Einem Deshalb geht ja immer ein Weshalb voraus. Ja? Wenn eure Kinder euch fragen, wenn sie so etwa 2-3 Jahre alt sind, warum? Warum? Dann könnt ihr antworten, darum. Ja? Also einem Deshalb geht immer ein Weshalb voraus. Im Epheserbrief stehen ein paar ganz tolle, außergewöhnliche Wahrheiten. Und wenn wir hier im Epheser 3 sind, dann gucken wir mal, was in Epheser 1 steht. Ja, in Epheser 1 geht es um die geistlichen Gütern in himmlischen Örtern, mit denen wir gesegnet sind. Auserwählung, Berufung, Verherrlichung, Versiegelung, das sind die Themen in Epheser 1. Also lauter Schlagworte fast. In Epheser 2 schreibt er, dass Juden und Heiden eins geworden sind in Christus. Der Gott Israels, der ist jetzt auch unser Gott. Viele Verheißungen der Schrift sind jetzt aber zum Teil auch unsere Verheißungen. Wir haben mit die gleichen Grundlagen, die gleichen Rechten, die gleichen Erwartungen wie Israel. Meinem Empfinden nach haben wir natürlich viel, viel mehr. Israel als Volk stand unter dem Gesetz des Mose. Und wir als Einzelne stehen unter der Gnade unseres Herrn Jesus. In Epheser 3 schreibt Paulus von den verborgenen Geheimnissen Gottes, die Gott nur ihm offenbart hat. Er schreibt sogar, dass er der Verwalter dieser Geheimnisse ist. Und all diese Dinge, diese recht unwahrscheinliche Offenbarung Gottes, lassen ihn die Knie beugen zum Gebet. Was führt euch denn so ins Gebet? Ist es die wunderbare Größe, die Liebe, die Allmacht unseres Gottes? Ist es sein gigantisches Werk der Schöpfung, der grüne Rasen wieder? Ist es sein umfassendes Werk der Erlösung, das die Jahrtausende überdauert hat und überdauern wird? Ist es seine Allgegenwart, seine Treue? Was führt uns so ins Gebet? Ist es nicht so, dass wir uns gar nicht so intensiv mit solchen Aussagen beschäftigen, deren Größe Paulus ins Gebet geführt hat? Wir meinen zwar, wir würden beim Vater unser zum Beispiel lernen, wie man betet. Erst kommt die Verherrlichung Gottes, ja, geheiligt werde dein Name. Dann kommt wieder Gott, dein Reich komme. Dann kommt nochmal Gott, geheiligt dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber das ist doch nur Kopfwissen, oder? Was wir da tatsächlich beten, das entscheidet doch unser Herz und unser Bauch. Die meisten von uns, denke ich, lassen diesen Teil der Anbetung eben weg. So viel Zeit haben wir ja auch wieder nicht. Und andererseits interessieren uns auch andere Dinge. Paulus hingegen lässt unser egoistisches Bitten und unser Jammern weitgehend weg. Er betet nicht nur, er betet zunächst an. Seine persönlichen Gebete haben vielleicht dann auch noch ein bisschen andere Dinge beinhaltet. Aber hier geht es um die Fürbitte für die Gemeinde. Wisst ihr, ich denke, es ist schade für uns, dass wir beim Beten meist bei uns selbst und bei den Unsrigen bleiben. Wisst ihr, wenn wir unsere Augen mehr auf die Größe Gottes richten, dann wird er größer in unserem Leben und unsere Probleme werden in der Relation kleiner. Wenn wir es aber umgekehrt machen, dann werden unsere Probleme größer und Gott wird relativ kleiner. Ja, es kommt immer darauf an, wohin wir unsere Augen richten. Denn es ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir möchten, dass unsere Probleme größer werden. Wir beten doch zu einem allmächtigen Gott, dass unsere Probleme kleiner werden. Das geht aber nur, wenn er größer wird. Paulus schreibt weiter, derhalben beuge ich meine Knie. Ich weiß nicht, wer von euch im Knien betet. Es werden wohl wenige sein, wenn überhaupt. Auch unsere äußere Haltung, auch unsere Körpersprache zeigt doch unsere innere Einstellung Gott gegenüber. Und unsere innere Einstellung Gott gegenüber ist nicht mehr so sehr anbetend, finde ich. Ja, wir beugen nicht mehr die Knie und unsere Anbetungslieder heißen vielfach ich, ich, ich. Ja, nicht er, sondern ich, ich, ich. Viele von euch erinnern sich ja an die Krankheit von unserem Holger, ja, als der 2-3 Jahre alt war, als er nach Tübingen in die Klinik kam und als die Ärzte ihn dann aufgegeben haben und gesagt haben, nehmt euer Kind mit, wir können nichts mehr machen im Moment. Und dann bin ich zum Hans Bauer und habe gesagt, Hans, mit wem kann ich beten? Wir müssen beten, das geht nicht mehr anders. Wo würdet ihr denn hingehen? Kennt ihr jemand, der mit eurem kranken Kind, hoffnungslosen kranken Kind beten könnte? Nun, wir sind dann 80 Kilometer gefahren, wir haben dann eine Adresse gefunden und da sind wir zu einem alten Bruder gekommen. Der alte Bruder, der war so alt wie ich jetzt. Wir waren 30 und dann sagt er, ja, jetzt knien wir hin, um zu beten. Und dann sind wir hingekniet. Der Alte, der schalt runter, da hat nichts geknackst bei dem in der Knie, ja. Der schalt runter. Wir sind auch runter. Und nach 10 Sekunden haben wir angefangen zu rutschen. Weißt, die Knie tun weh und die Zehen biegen sich um und das ist gar nicht so bequem. Der Alte, der ist da gekniet wie eine Eins. Und dann ging das natürlich eine kleine Zeit und wir haben es noch ausgehalten. Dann kam das Amen, wir sind aufgestanden, wir haben uns da am Tisch hochgezogen und der mit 72, zupp, wie eine Feder ist der aufgestanden. Der Mann konnte knien und konnte beten und sein Gebet ist erhört worden. Unser Kind ist nicht gestorben, er ist gesund geworden. Das mit dem Knien, das mit der Demut, das mit der Unterordnung unter Gott, das ist gar nicht so schlecht. Nun, Paulus betet jetzt hier für die Epheser, damit auch für uns, und er hat drei Anliegen. Und diese drei Anliegen, diese dreimal auf das, die sind wie eine Treppe. Ja, es geht von einem zum anderen, es geht stufenweise. Wir können nicht von der untersten Stufe gleich auf die höchste springen, das geht nicht. Und der Text gibt diese drei Stufen ja selbst vor mit diesen auf das. Die erste Stufe ist Vers 16. Auf das er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Das ist nur noch eine ganz allgemeine Bitte. Unser innerer Mensch soll gestärkt werden durch seinen Geist. Das erinnert natürlich stark an 2. Korinther 4. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Wieder geht es Paulus nicht um Äußerlichkeiten. Der äußere Mensch, der kann ruhig verfallen. Der wird ja eh wieder zur Erde, von der er ja auch genommen wird, ist. Das Wertvolle, das ist der innere Mensch, der neue Mensch in Christus, zu dem wir in Christus geworden sind. Dieser innere Mensch bedarf es, immer wieder mit Kraft gestärkt zu werden. Und die Kraft kommt jetzt leider nicht mit Essen und Trinken. Ja? Essen und Trinken gibt nur im Bauch. Diese Kraft ist die Kraft des Geistes. Und durch die Kraft des Geistes wirkt ja auch die Kraft Gottes. Rund 500 Mal ist in der Bibel die Rede vom Geist. Und hier bittet Paulus, dass Gott uns die Kraft dieses Geistes gebe. Und Gott muss sie geben. Ja, er muss sie geben, du kannst sie dir nicht nehmen. Bei der Gnade heißt es, von seiner Gnade haben wir genommen. Aber beim Geist heißt es, er muss ihn geben. Den Geist Gottes gibt es nicht mit Selbstbedienung. Über den Geist können wir nicht verfügen. Eigentlich möchte er ja über dich verfügen. Nicht wahr, wenn wir Fleisch wollen, dann gehen wir dahin, wo es Fleisch gibt, zum Metzger oder in die Fleischtheke. Wenn du Tabletten willst, brauchst, dann gehst du dahin, wo es Tabletten gibt, in die Apotheke. Wenn du Geist Gottes brauchst und möchtest, dann musst du dahin, wo es diesen Geist Gottes gibt. Und den gibt es in einem Leben in der Gegenwart Gottes. Nicht nur kommen und nehmen, ja, das geht nicht, in einem Leben in der Gegenwart Gottes, das ist eine lange Zeit, das ist ein Leben lang. Und Gott möchte geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit ein volles, ein gerütteltes, ein überfließendes Maß. Und darüber hinaus auch noch mehr, als wir bitten und verstehen. Und diese Menge an Geist, die möchte er ja uns allen geben, nicht nur ein paar Besonderen. Ja. Nur gibt er ja nicht auf einmal die ganze Menge. Damit könnten wir nicht umgehen. Auch unser innerer Mensch, der wächst auf die gleiche Weise, wie auch unser äußerer Mensch wächst und gewachsen ist. Erst benötigt auch unser innerer Mensch mal die Milchspeise, so die Grundlagen des Glaubens. Ja. Dinge wie Vergebung, Erlösung, Wiedergeburt, Gebetserhörung, Führung, so das, was man am Anfang alles so mitkriegt. Und dann werden wir langsam bereit auch für etwas ja, festere Speise, für das normale Essen, sage ich mal. Ja, dazu gehören unsere Gottesdienste, denke ich. Dazu gehören unsere Hauskreise, Bibelstunden. Dazu gehört deine tägliche Bibellese, wenn du sie hast. Ich weiß nicht, ob das heute noch verbreitet ist. Bei uns früher war das Pflicht. Ich habe es ja dann gesagt, naja, wenn es Pflicht war und du gefragt worden bist oder man erzählt hat, dann hast du es halt gemacht. Das war ja mir nicht immer nach Bibellesen extra. Ja? Aber du hast es halt gemacht, weil das war einfach, das wurde erwartet. Und ich sage euch mal, es bleibt was hängen. Ja? Es bleibt einfach was hängen. Auch wenn die Freude nicht immer so groß ist zum Bibellesen. Es bleibt was hängen, ist empfehlenswert. Und dann werden wir auch langsam bereit für die feste Speise, für das Schwarzbrot des Glaubens. Schwarzbrot mag nicht jeder essen und es gibt es auch nicht in jeder Bäckerei. Schwarzbrot, feste Speise, ist nach Hebräer 5 für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Für die Vollkommenen, die durch Gebrauch geübte Sinne haben. Ist ja ein Glaube, der wurzeln soll, der Tiefe gewinnen soll, der muss ganz einfach gelebt werden. Durch Gebrauch geübte Sinne, die bekommt man ja nur durch den täglichen Glaubensgehorsam, durch den täglichen Gebrauch. Mit dem Glauben, da ist es wie mit den Muskeln. Ja? Die Muskeln wachsen auch nur durch regelmäßige Benutzung, durch Arbeit oder heutzutage mehr durch Training. Und unsere Anleitung für unser geistliches Training, die ist das Wort Gottes. Wie willst du Gottes Willen erkennen, wenn du nicht die Bibel liest? Wie willst du die Bibel halbwegs verstehen, wenn du nur ab und zu einen flüchtigen Blick reinwirfst? Wie willst du deine persönliche Führung erfahren, wenn du Gott im Gebet immer nur zutextest und nicht auch mal still bist und nicht auch mal geduldig wartest, ob sich vielleicht in deinem Herzen mal eine Regung zeigt? Und wie willst du Gottes Wort, wie willst du erfahren, ob Gottes Wort stimmt, wenn du es nicht in deinem Leben auch anwendest, verwendest, danach lebst. Wie sagt Jesus schon so schön? Wenn jemand den Willen Gottes tun will, so wird er von der Lehre erfahren, ob sie aus Gott ist. Ja? Wenn du es tun willst, du musst es tun, um zu erfahren, dass es stimmt. Wenn du es nicht tust, dann kannst du lange darüber reden, dann wirst du es aber nie erfahren. Wenn wir Gott nicht die Chance geben, sein Wort zu halten, dann werden wir nie erfahren, ob es auch in unserem Alltag stimmt. Und wenn wir Gott nicht die Zeit lassen, unsere Umstände zu ordnen, werden wir nie Gottes Führung erleben. Wenn wir die Missionsberichte von Open Door, denke ich jetzt im Besonderen, also von den verfolgten Gemeinden lesen, dann hier habe ich den Eindruck, die Geschwister dort, die haben irgendwo einen anderen Gott als wir. Dort blüht das geistliche Leben, dort kann man Wunder erleben. Bei uns kannst du nur ein paar Zufälle erleben, aber keine Wunder. Ja? Bei uns macht man die Gemeinde zu, dort macht man sie auf. Für den Fall aber, dass Gott überall derselbe Gott ist, wo fällt es dann, wo klemmt es dann? Bei denen oder bei uns oder an Gott? Da klemmt es doch bei uns, oder? Was beabsichtigt also der Geist Gottes, wenn er unseren inneren Menschen stärkt? Das lesen wir in Vers 17. Dass Christus, heute ist mein Glückstag, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Durch den Glauben wohnt Christus in deinem Herzen, in unseren Herzen. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das Ebenbild des uns unsichtbaren Gottes. Christus, durch den alle Dinge gemacht sind. Dieser Christus, er wohnt in deinem Herzen. Ist das eine umwerfende Nachricht? Nee, gell? Da sind wir sowas von gewöhnt. Das ist sowas von alltäglich für uns, ja? Das geht uns glatt irgendwo vorbei. Allerdings, natürlich wird der Skeptiker sagen, er wohnt ja durch den Glauben in deinem Herzen. Also nur durch den Glauben, gar nicht in echt. Wohnt ja letzten Endes doch nicht in meinem Herzen, durch den Glauben. Und Glauben heißt ja so viel wie nicht wissen. Ich glaube es halt, ich weiß es nicht. Und spüren tue ich auch nicht, dass er in meinem Herzen wäre. Zumindest ab und zu, vielleicht ein bisschen mal. Ist das alles Einbildung? Und glauben tun wir ja nur das, was wir sehen. Ja? Weiß aber nicht, ob einer von euch schon mal seinen Verstand gesehen hat. Ja, den seht ihr auch nicht, aber jeder glaubt, dass er ihn hat. Ja, in Hebräer 1 lesen wir, der Glaube aber ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, die man nicht sieht. Da lesen wir ja gerade, dass der Glaube ein Ding ist, das man nicht sieht. Aber wir werden überführt, dass es den Glauben gibt. Wir werden überführt, dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Und wohl bemerkt, er wohnt nicht im Kopf, er wohnt im Herzen. Es gibt ja auch einen Kopfglauben, einen verkopften Glauben, intelligentes Diskutieren und Reden, aber im Alltag wirkt sich das nicht aus. Damit wirst du nicht überführt. Christus wohnt nicht im Kopf, Christus wohnt im Herzen. Und erkennen tun wir das an den Auswirkungen in unserem Leben. Erkennen tun wir das, unsere Mitmenschen um uns herum auch, dass sich unser Leben nach und nach immer stärker verändert. Nach und nach. Und dass wir nach und nach immer anders werden als die Nicht-Christen. Nicht? Wir haben andere Interessen, wir gehen woanders hin, wir lesen andere Bücher, wir schalten den Fernseher vielleicht auch mal aus, ja, wir verbringen den Urlaub anders und so weiter. So wie Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Machen wir uns mal ein bisschen bewusst, wie das ist, wenn Christus in unseren Herzen wohnt, so wie es unser Text ja vorgibt. Ich denke, dazu brauchen wir nur Vergleiche zu machen zwischen unserem eigenen Wohnen in unserer Wohnung und unserem Haus. Nicht da, wo ich wohne, da lebe ich auf Dauer. Besuch, der geht wieder. Mancher sagt vielleicht zum Glück, ich aber wohne da, ich lebe da, ich bleibe dort auf Dauer. Und dass ich da wohne, ist ja auch passiv ausgedrückt. Ja, ah, da hinten, da wohnt halt einer. Christus in deinem Herzen möchte nicht irgendwo da hinten unsichtbar halt wo wohnen. Ja, wenn er da hinten irgendwo wohnt, dann liegt es nicht an Christus, sondern an dir, weil du ihn wieder zugemüllt hast mit allen möglichen unwichtigeren anderen Dingen, auch mit Sünde. Christus aber will leben in deinem Herzen. Wenn wir eine neue Wohnung beziehen, was machen wir als erstes? Na klar, schwäbische Hausfrau, oder? Nicht-Schwaben auch. Ganz klar, erstmal richtig putzen. Erstmal den alten Dreck raus. Und genau das Gleiche macht Christus beim Erstbezug deines Herzens. Erstmal richtig putzen. Den alten Dreck raus. 1. Johannes 1. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Und von aller Unreinigkeit. Nicht nur da ein bisschen putzen, dort ein bisschen. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das bedeutet für uns, Christus entrümpelt zuerst mal unser Leben. Alter Schmutz, altgewohnte sündige Eigenschaften kommen weg. Manche plötzlich, manche nach und nach. Wenn du gelogen hast, dann lügst du jetzt halt nicht mehr. Zumindest mal weniger. Seien wir mal realistisch, oder? Wenn du gestohlen hast, dann stillst du jetzt halt nicht mehr. Wenn du ein Ehebrecher bist, dann solltest du eigentlich schlagartig aufhören damit und nicht nach und nach. Und so weiter. Das sind Dinge, die wir ändern können, die man ändern kann, die man auch wieder gut machen kann. Gesprochene Worte dagegen, die kannst du nicht zurücknehmen. Die sind nun mal gesprochen und die haben den anderen unter Umständen verletzt. Da kannst du dann nur um Vergebung bitten. Es gibt aber auch andere Dinge, die du nicht wieder gut machen kannst. Nimm mal das Harteste, wird euch wahrscheinlich nicht treffen. Wenn du abgetrieben hast, dann wird dein Kind nicht wieder lebendig, wenn Christus in dein Herz kommt. Da wird nur die Schuld noch lebendiger, als sie ja sowieso schon ist. Und da rede ich jetzt nicht nur von Frauen, weil hinter jeder Frau, die abtreibt, steht ein Mann, der sich aus dem Staub macht. Und gerade dann kannst du ja erfahren, wie es ist, wenn Christus die Schuld bezahlt hat am Kreuz, wenn dir somit Vergebung vergeben ist und du Vergebung erfahren kannst. Und dann kannst du das ja auch erfahren, wie sich das anfühlt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Dann glaubst du nicht mehr nur, dass Christus in deinem Herzen ist, dass er vergibt, dann weißt du es aus Erfahrung, weil dir dann ein Stein vom Herzen fällt, weil dir dann dein Herz aufgeht, weil das dann ein anderes Leben ist. Und das gilt natürlich für alles, was Vergebung bedarf. Und Vergebung bedarf schlichtweg ja auch wiederum alles. Und natürlich ist die Wohnung Jesu, also in deinem Herzen, auch genauso wie in deiner eigenen Wohnung. Es fällt immer wieder Schmutz an, es fällt immer wieder Staub an. Unser Leben ist ja auch nicht immer nur toll, oder? Christus muss immer wieder aufs Neue sauber machen, vergeben. Aber hier geht es ja nicht mehr um den Erstbezug, ja? Hier geht es nicht mehr um die Grundreinigung. Hier geht es darum, dass Christus und Sünde nicht in derselben Wohnung sein können. Wir putzen in unserem Haus ja auch regelmäßig. Und jeder weiß das vielleicht aus Erfahrung. Wenn ihr irgendwo eine Schuld bei euch habt, dann zieht sich Christus ein bisschen zurück. Und wenn ihr um Vergebung bittet, kommt Christus wieder ein bisschen nach vorne, ja, weil die Schuld ist ja weg. Und das ist natürlich ein laufender Prozess durch unser ganzes Leben. Nun, jetzt ist die Grundreinigung erfolgt. Was passiert dann mit unserer Wohnung? Wenn ihr, also ihr habt jetzt eure Wohnung geputzt, ja, wollt es einziehen, na klar, jetzt richten wir uns ein. Jetzt gestaltest du die Wohnung nach deinen Vorstellungen. Ja, da kommt die Couch, da kommt der Schrank, da kommt das Bett, da der Fernseher auch und so weiter. Du möchtest dich wohlfühlen in deiner Wohnung. Du richtest sie nach deinem Geschmack ein. Genau dasselbe möchte Christus in deinem Herzen machen. Er möchte sich einrichten nach seinem Geschmack, nicht nach deinem. Und er möchte unser Leben verändern. Er möchte uns umgestalten. Da kommen dann solche Aussagen wie, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Oder dass er uns umgestaltet nach seinem Bild. Und das ist dann jetzt ein Knackpunkt in deinem Leben, in unserem Leben. Warum? Weil jetzt wird der Glaube konsequent. Ja, jetzt, du hast dich bekehrt, du bist im Überschwang der Gefühle, es ist alles toll und du hast wahrscheinlich Gott gebeten sogar, Jesus gebeten, verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Ja. Und jetzt kommt er und möchte das tun. Und dann sagst du, hey, so habe ich es auch nicht gemeint. Gell? So habe ich es auch nicht gemeint. Entschuldige mal, so muss es ja auch nicht sein. Ich muss ja nicht gleich übertreiben mit dem Glauben und dem Fromm sein, oder? Lästig und unbequem werden muss Christus ja auch wieder nicht. Jede Woche mal in den Gottesdienst gehen, maximal, das geht. Vielleicht Tischgebet, aber nee, das ist heute auch verschieden modern, sage ich mal. Ja. Aber so mein ganzes Leben verändern, nee, das geht nicht. Aber wisst ihr, wenn Christus euch umgestalten darf, dann empfindet ihr das gar nicht so. Dass ihr euch verändert, das wird euch gar nicht so richtig bewusst. Das neue Leben werdet ihr nämlich sogar recht schön finden. Ja, umgestaltet werden durch Christus gibt ein gesegnetes, ein gutes Leben. Das werdet ihr sogar recht schön werden. Stören tut euch das nur, wenn ihr nicht umgestalten werden wollt. Und dann ist es ja doch auch so. Hast du nicht in deiner Wohnung, in deinem Haus, Hausrecht? Du kannst doch weitgehend machen, was du willst. Und keiner darf dir reinreden. Und wir haben ja Christus vielleicht sogar gebeten, unser Leben zu verändern. Und wenn es uns dann zu weit geht, dürfen wir es ihm dann verbieten? Glaube nicht. Denke nicht, dass wir das dürfen. Wir reden ihn an als unseren Herrn. Er hat Hausrecht. Er hat uns erkauft. Wir sind sein. Also hat er doch auch das Sagen, oder? Die Frage stellt sich doch gar nicht, darf er das? Das steht ihm zu. Wisst ihr, wenn Christus dein Leben so verändern darf, dass er sich darin wohlfühlt, dann veränderst du dich auch in einer Weise, dass du dich mit ihm wohlfühlst. Und das ist ein Zustand, den ich lieber ausbauen möchte, weil der gut ist. Und ich möchte diesen Zustand bestimmt nicht missen. Ja, wenn Christus dein Leben so verändern darf, dass er sich darin wohlfühlt, dann veränderst du dich auch in einer Weise, dass du froh und dankbar und glücklich bist in deinem Glauben. Nun geht's weiter. Christus wohnt in unserem Herzen, Christus hat unser Herz, damit auch unser Leben ausgemistet, aufgeräumt und hat sich neu eingerichtet. Und nun sollen wir nach unserem Text in der Liebe gewurzelt und gegründet sein. Dass in der Liebe wurzeln und in Christus wurzeln dasselbe bedeutet, das ist ganz einfach, das wissen wir aus Römer 8 zum Beispiel, dass die Liebe Gottes in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also in der Liebe wurzeln heißt in Christus wurzeln, weil er die Liebe Gottes ist. Und Paulus betet, dass wir in dieser Liebe, in der Liebe Gottes, in Christus eingewurzelt sind. Und eingewurzelt verstehe ich jetzt nicht nur so, dass wir halt so ein Wurzelchen haben, da so einen leichten Kontakt, sondern eingewurzelt ist ja fest eingewachsen in der Liebe Christi. Fest eingewachsen, das bedeutet ja auch, du kriegst es da nicht mehr raus. Es ist fest drin, es ist tief gegründet. Bei uns in Deutschland ist eine der tiefsten Wurzeln wohl die Wurzel der Kiefer. Ich habe noch nie eine umgefallene Kiefer gesehen und noch nie eine Dürre. Eine kaputte schon, ja. Aber wir müssen ja nicht in Deutschland bleiben, ja. Ich meine, die Bibel kommt ja aus Israel. Da gibt es Weinstöcke. Jesus ist der Weinstock, wir die Reben. Bei einem fest verwurzelten Weinstock geht die Wurzel bis zu 20 Meter in die Tiefe. Ja, ein Weinstock geht bis zu 20 Meter in die Tiefe. Das ist doppelt so lang, wie unser Haus lang ist. Das hat 10 Meter. Das ist fast nicht vorstellbar. Und der Wein, den das gibt, der ist wahrscheinlich auch fast nicht vorstellbar. Ja? Das, was meint ihr? Das gibt so einen richtig saftigen und vollen, runden und mineralreichen und fruchtreichen Wein. Der muss wunderbar sein. Der ist so teuer, dass ich ihn mir leider nicht leisten kann. Ja? Sonst würde ich den sofort kaufen und trinken. Was meint ihr, was wir für tolle Christen wären, wenn wir so tief in Christus wurzeln würden? Ja? Was meint ihr, was wir für tolle Christen wären, wenn wir so tief in Christus wurzeln würden? Ja, Psalm 1 haben wir schon gehört. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und nun wurzeln wir mit einer Wurzel, die immer tiefer wird, sage ich mal, in der Liebe. Wenn wir in der Liebe wurzeln, wurzeln wir in Gott bzw. in Christus. Wenn wir in Gottes Liebe wurzeln, nun, dann wird der gezogene Saft, den diese Wurzel bringt, einen göttlichen Ursprung haben. Ja? Die Wurzel, die in Gott wurzelt, bringt Gott. So kann man das doch sagen. Und wenn wir diesen gezogenen Saft in unsere Glaubens- und Lebensnahrung sehen, dann wird die Stärkung unseres inneren Menschen aus der Liebe Gottes kommen. Das hat natürlich Einfluss auf dein Herz, denn da drin ist ja die Liebe Gottes jetzt. Das hat Einfluss auf dein ganzes Leben, das dann vom Glauben und von der Liebe Gottes ernährt wird und dominiert wird. Das hat Einfluss auf dein ganzes Tun, weil der in meinem Herzen wohnende Christus, in dem ich gewurzelt bin, versorgt mich mit seiner göttlichen Liebe. Und diese Nahrung aus dieser tiefen Wurzel, die verändert mein ganzes Denken. Die verändert mein ganzes Handeln. Und diese Veränderung, versteht ihr, diese Veränderung, die kommt dann von innen heraus. Ich muss mich dann nicht mehr anstrengen, um so zu werden und um so zu tun, was ich für christlich halte oder was mein Gemeinschaftsleiter, für der Prediger für christlich hält. Sondern dann bin ich einfach so. Ja, dann bin ich nicht mehr christlich, sondern ich bin Christ. Ja, ich kriege meine Nahrung direkt aus dieser Wurzel, die in Jesus Christus in meinem Herzen wurzelt. Nicht von irgendwo Output, nicht aus der Predigt, sondern hier von innen. Und dann lebe ich auch einfach so, ohne dass ich dabei frommen Stress habe. Ich bin dann einfach so, weil diese Wurzel mich so macht. Das ist nicht so kompliziert, sage ich mal. Ja. Schlechtes Beispiel. Ein richtiger Alkoholiker. Der stinkt durch und durch nach Bier. Ja. Der dünstet das aus. 10 Meilen gegen den Wind. Ja. Und wenn Christus in dir drin ist, ja, dann dünstest du das auch aus 10 Meter gegen Wind. Halt natürlich kein Alkohol, sondern Liebe. Und Empathie und weiß der Kuckuck was. Dann sind wir an der Liebe erkennbar nach Johannes 13. Das hört sich vielleicht etwas utopisch an, ist es aber nicht. Und jede Wurzel ist natürlich auch anfänglich klein, somit ja auch deren Auswirkungen. Allerdings wächst die Wurzel ja jedes Jahr ein Stückchen, wenn sie einen guten Boden hat. Und wer in Christus verwurzelt ist, der hat doch den besten Boden, den es gibt. Da geht die Wurzel ja nicht nur tief, da wird sie auch stark. Und dann bläst dich nicht mehr jeder Wind einer Glaubenslehre um. Und dann haut sich auch nicht mehr bei jeder Anfechtung aus den Socken. Und nun betet Paulus, Gott möge uns nicht nur verwurzelt lassen, sondern zusätzlich auch auf einen festen Grund stellen. Er möge uns auf einen festen Halt stellen. Das lesen wir schon im Kapitel vorher, was dieser feste Grund ist, in Epheser 2. Dass wir erbaut sind auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Versorgt werden wir von der Wurzel. Festen Halt haben wir auf dem Fundament der Apostel. Das Fundament der Apostel, das ist die biblische Lehre von Jesus. Der Eckstein bzw. der Schlussstein, der ist Jesus Christus selbst. Ja, der Grund, den die Apostel legen, ist die Lehre von Jesus. Der Schlussstein ist Jesus, der in unserem Herzen wohnt. Der, in dem wir wurzeln, ist auch Jesus. Ohne Jesus geht's halt nicht. Ja, es gibt keinen Christen ohne Christus. Kolosser 1, 17, Jesus ist vor allem und es besteht alles in ihm und es ist alles zu ihm hin. Das war jetzt das Erste auf das. Gestärkt am inneren Menschen, mit Christus im Herzen verwurzelt und gegründet. Jetzt sind wir in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen. Den mache ich dann aber kürzer. Ja? Jetzt kommt das Zweite auf das. Vers 18. Auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe dieser Liebe sei. Christus wohnt durch den Glauben in unserem Herzen. Wir sind in der Liebe verwurzelt. Wir sind gegründet, jetzt sind wir in der Lage, in die weitere Stufe zu gehen. Auf das bedeutet ja nichts weiter als damit. Damit wir völlig die Dimensionen der Liebe, die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe erfassen können. Nun heißt es, dass wir diese Dimensionen völlig erfassen können. Das ist interessant. Bei Vers 18, den Dimensionen der Liebe, die wir völlig erfassen sollen oder können, da schweigen die Ausleger weitestgehend. Da gibt es nur kurze Stellungnahmen, da gibt es keine Parallelstellen, keine Hinweise, da gibt es nichts, wenn du so eine Auslegung liest und suchst, was du jetzt dazu vielleicht eine Idee holen könntest. Entweder ist die Liebe Gottes, die Dimensionen der Liebe so einfach, dass man sie nicht erklären muss, oder so schwer, dass man sie nicht erklären kann. Trotzdem schreibt Paulus, wir sollen sie erkennen und nicht nur einzelne von uns. Mit allen Heiligen, mit allen von Christus Geheiligten sollen wir diese Dimension erkennen, obwohl sie ja alle Erkenntnis übersteigt. Haben wir jetzt ein Problem? David Stern, der Übersetzer und Ausleger des Neuen Jüdischen Testaments, also ein Jude, der hat eine Anregung besonders für die Breite. Zu der Breite schreibt er, in allen Situationen des Neuen Testamentes ist diese Breite zu finden. Jesus und die Apostel sprechen sowohl ins Leben hinein als auch ins Sterben. Sie lassen einen Blick in die Ewigkeit werfen und einen Blick in Himmel und Hölle. Sie reden von der Arbeitsmoral und auch von den heiligen Dingen. Sie reden von Ehe und von Erziehung, vom Beten in Zeiten der Not und in die Zeiten des Friedens. Die Breite der Liebe Gottes umfasst unser ganzes Leben. Sie umfasst Himmel und Hölle, Krieg und Frieden, Leben und Sterben. Soweit David Stern. Und wenn ich mir das so vorstelle, irgendwo war ein Kreuz, gell? Ist es noch da? Oh je, das ist gut versteckt. Ja. Wenn ich mir so vorstelle, dass Christus an diesem Kreuz hängt, ja, seine ausgebreiteten Arme gehen ja in die Breite. Ja. Und dann denke ich mir so, die gehen so, er umfasst praktisch alles. Er umfasst dich, er umfasst die ganze Erde eigentlich. Er geht dann in Breitengraden rum. Und wenn du hier ihm entwischen willst, dann kommst du hier wieder bei ihm an. Ja, ohne Christus geht es nicht. Auch wenn du nicht glaubst, wirst du einmal vor ihm stehen. Jeder wird irgendwann vor ihm stehen. Dann die Länge. Auch Länge ist ja Maßeinheit. Allerdings misst man nicht nur die räumliche Länge, sondern man misst ja auch die Länge der Zeit. Ja? Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Ja, Länge der Zeit von bis. Es gibt Ausleger und Autoren, die sind der Meinung, und die haben wahrscheinlich auch recht, dass die Zeit Gott nur für uns Menschen geschaffen hat, weil Gott selbst ja keine Zeit kennt. Er ist ja ewig. Wie es mit der Zeit vor der Erschaffung des Menschen war, das wissen wir nicht. Aber da hat es eigentlich keine Zeit gebraucht wahrscheinlich. Was auf der neuen Erde dann einmal sein wird, das werden wir ja dann sehen wahrscheinlich. Ja? Wissen wir auch nicht. Für uns als Christen wird die Zeit in der Ewigkeit ja keine Rolle mehr spielen. Wir sind ja dann auch ewig. Wir sind ja dann Christus gleichgestellt. Wir sind dann, wie er ist. Die Länge der zeitlichen Dimension der Liebe Gottes ist also ewig, wie Gott selbst. Gott, der keinen Anfang und kein Ende kennt. Für uns heute in diesem Leben, da reicht es doch völlig aus, dass wir wissen, die Liebe Gottes währt länger als unser Leben. Sie dauert länger, als unser Leben lang ist. Uns reicht es doch zu wissen, dass die Liebe Gottes zu uns schon da war, als wir gekommen sind und noch da sein wird, wenn wir gehen. Sie hört niemals auf. Auch dann nicht, wenn der Herr Jesus mal wieder seine Wohnung sauber machen muss, unser Herz, und dann auch vielleicht auch ein bisschen wehtut dabei. Die nächste Dimension der Liebe Gottes ist die Höhe. Höhe geht von meinem Standpunkt aus ja nach oben. Aber wo hört oben auf? In der Ewigkeit, sagt Hans. Wo hört oben auf? Hier an der Decke, am Weltenall, Ende der Galaxie, in der Ewigkeit. Wo ist oben? Wo schlagen wir den Kopf an? Wo ist der Himmel? Wo ist die Ewigkeit? In Jesaja 57 sagt Gott, in der Höhe wohne ich. In der Weihnachtsgeschichte wissen wir, Ehre sei Gott in der Höhe. In Hebräer 1 lesen wir, Jesus sitzt zur Rechten Gottes in der Höhe. Höhe ist also dort, wo Gott ist. Wo immer das ist, ich weiß ja auch nicht, wo Gott ist. Somit reicht die Dimension der Liebe aber bis in den Himmel hinein, bis hin zu Gott. Höher geht's nicht, weil er ist der Höchste in jeder Beziehung. Das heißt, wir kommen aus unserem Herzen, aus der Wurzel, aus Christus, dem Sohn, der in unserem Herzen wohnt. Und die Dimension der Höhe seiner Liebe endet oben bei Gott, bei dem Vater. Wir wachsen also ausgehend aus unserem Herzen hinauf zu Gott, hinauf in den Himmel. Und das ist ein Bild, das zeige ich jetzt extra, das ist ein Bild, das mich beeindruckt, das ihr mitnehmen könnt. Mein Glaube, mein Glaubensleben beginnt hier und es endet dort oben bei Gott. Ja? Und mein richtiges Leben beginnt auch hier, wenn mein Herz aufhört. Ich habe 7 Stents, ja, das kann mal aufhören. Mein richtiges Leben beginnt auch hier und es endet oben bei Gott. Versteht ihr? Und das ist Leben. Das ist Leben, auch wenn ihr noch arbeiten müsst, auch wenn ihr eure Familie durchbringen müsst, auch wenn ihr dies und jenes müsst und auch natürlich nur Freuden habt, nicht nur müssen habt. Ja, aber euer Leben beginnt hier und endet da oben. Und das halte ich für ganz, ganz super. Die letzte Dimension der Liebe ist die Tiefe. Tiefe geht von meinem Standpunkt aus nach unten. Tiefe begegnet uns schon in der Schöpfungsgeschichte, im 2. Vers der Bibel. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Tiefe ist natürlich zunächst mal bedrohliches Umfeld. Finsternis ist über der Tiefe. Aber das ist nur zunächst bedrohlich, denn wir lesen schon in der Schöpfungsgeschichte, dass der Geist Gottes über der Tiefe geschwebt hat. Gottes Geist, der war schon da, aber über der Tiefe, nicht in der Tiefe. Und Finsternis, das steht ja für Sünde, klar. Nicht wahr? Heute bei uns, Sodom und Gomorra sind ein Synonym für Sünde. Mord, Totschlag, Hurerei, Unzucht in allen Variationen. Gottlosigkeit in allen Variationen. Guck doch mal in die Welt raus. Guck doch mal raus. Wenn nicht bei uns in Wallstätten, aber dann in den großen Städten. Wo ist da noch der Unterschied? Wo ist noch der Unterschied? Christopher Street Day, ist das nicht Unmoral in jeder Beziehung? Gottlosigkeit in jeder Beziehung? Wisst ihr, Gott hat diese Stadt vernichtet. Gott hat sie vernichtet. Zuvor allerdings ist der Geist Gottes in Anwesenheit durch Lot, hat die Stadt verlassen. Der Geist Gottes schwebte nur noch über dieser finsteren Stadt. In Jesus Christus geht die Dimension der Liebe ab, aber auch in die Tiefe. Jesus Christus kam herunter zu uns in diese gottlose Welt. Athen und Rom und Korinth und Spartakus, die waren auch nicht besser. Jesus Christus kam herunter in diese gottlose Welt. Ob du Hurerei betrieben hast, Abtreibung, Mord, Götzendienst, Missbrauch, irgendeine schwerwiegende Verfehlung in deinem Leben, immer ist das Fundament der Apostel unter dir. Weil ein Fundament ist ja immer unten. Und immer ist das ein Eckstein Jesus Christus unter dir. Ja, die Tiefe der Liebe Gottes, die dringt tiefer, als deine Sünde gehen kann. Sie geht tiefer, als die Sünde sein kann. Die Tiefe der Liebe Gottes dringt auch tiefer, als deine Verletzung sein kann. Der Sünder und der Verletzte, beide können sich auf dieses Fundament der Liebe Jesu draufstellen. Deine Sünde oder deine Verletzung, die kann gar nicht so tief sein, dass die Liebe Christi nicht noch tiefer wäre. Jesus schenkt nicht nur dem Sünder Vergebung, er schenkt auch dem Verletzten Heilung. Jona versank in der Tiefe des Meeres, aber die Rettung war schon unterwegs. Und aus der Tiefe der Not ruft der Psalmbeter zu Gott und weiß auch da schon, dass die Erlösung von ihm kommt. Und wir Christen, Wir verstricken uns ja auch ab und zu in Sünde, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Da ist auch nicht jeden Tag nur Sonnenschein und Sonntag. Wir sollen auch in der Tiefe unsere Häupter erheben, aufblicken auf Jesus, beten zu unserem Gott. Auch über unserem Tiefpunkt schwebt die Gegenwart des Geistes Gottes. Auch wenn wir in der Tiefe sind, ist Gott in der Höhe. Deswegen aufblicken. Er wartet ja nur darauf. Und wenn wir in einer Situation sind, dass wir nicht mehr zum Aufblicken fähig sind, dann ist das Fundament der Apostel mit dem Eckstein Jesus Christus immer noch unter uns. Ja? Weil ein Fundament ist immer das Unterste. Du kannst nie unter das Fundament runterschlüpfen. Und auf dem Fundament stehen wir immer sicher und kommen dann auch wieder, werden nach oben gezogen. Sicher sind ein paar Gartenliebhaber unter uns, die im Frühjahr und Herbst ihre Stiefmütterchen setzen, sage ich mal. Es soll ja auch andere Blumen geben. Aber ich kenne nur Stiefmütterchen von früher her. Ja, die waren im Garten überall, die waren auf dem Friedhof überall. Ich sage immer Friedhofsblumen. Da schimpft meine Frau mich. Aber einen Grund braucht sie, oder? Ja. Als ich noch Kind war, da hat der Gärtner oder auch meine Mutter oder auch die anderen, die haben immer so eine kleine Kuhle gemacht und dann wurde das Blümchen da so reingesetzt. Ja, so mit einem leichten Druck wurde das reingesetzt. Ja, denn durch diesen leichten Druck sollte gleich die Verbindung der Wurzel zur Erde hergestellt werden. Und dann sollte die Wurzel natürlich anwachsen, in die Tiefe verwurzelt werden. Und wisst ihr, Gott legt uns schon manchmal eine Last auf. Und die ist auch nicht unbedingt leicht. Nicht immer leicht. Die drückt uns schon runter. Aber gerade dann, wenn er uns runterdrückt, meint er es gut, weil er unsere Wurzeln wachsen lassen möchte, in die Tiefe. Er drückt uns manchmal sanft in die Tiefe und manchmal kriegen wir auch richtig eine drauf. Und diese Erkenntnis der wohl unendlichen Dimensionen der Liebe Gottes, die lassen uns dann zum Dritten auf das kommen. Paulus schreibt Vers 19, zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Wenn wir die bisherigen Stufen durchlebt haben, beziehungsweise darin leben, dann sagt Paulus, dass wir erfüllt sein können mit der ganzen Fülle Gottes. Paulus sagt das, obwohl er gerade vorher sagt, dass die Liebe Christi unsere Erkenntnis übersteigt. Also in einer Größenordnung und Intensität ist, die außerhalb unseres Vorstellungsvermögens ist. Da haben wir ja jetzt irgendwo wohl einen Widerspruch. Heißt das nun, dass ich gar nie zu der Fülle Gottes kommen werde, weil ich die Größe der Liebe Christi ja gar nicht erfassen kann, weil sie meine Erkenntnis übersteigt? Ich will Paulus mal selbst antworten lassen mit dem nächsten Vers, die nächsten beiden Verse. Er sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten und erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesu auf alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott kann uns über die Maßen mehr an Erkenntnis, mehr an Glauben, mehr von der Breite, der Länge, der Höhe und der Tiefe der Liebe Christi erkennen lassen. Mehr als wir heute noch ahnen, auch wenn nicht mehr jeder jetzt unter 80 ist. Noch sind wir auf dem Weg. Ich fasse zusammen zum Schluss nochmal. Dreimal auf das. Punkt 1. Dass Christus in unseren Herzen wohnt, wir in ihm verwurzelt und gegründet sind. Das war der Vergleich mit unserem Wohnen sowie der Wurzel des Weinstocks. Punkt 2, die Dimensionen, die Breite, alle Situationen des Lebens umfassend, die Erde umfassend und auch uns wieder einfangen, das sage ich mal. Die Liebe Christi fängt uns immer wieder ein. Die Länge von Ewigkeit zu Ewigkeit, die Höhe bis zu dem, der in der Höhe wohnt, also zu Gott, die Tiefe, wie tief immer das Loch ist, in dem du steckst, Christus darunter ist immer dein Fundament. Er fängt uns auf, er fängt dich auf, er richtet unsere Augen wieder hinauf zu Gott, zum Vater und bringt uns wieder zu ihm. Punkt 3, dass wir erfüllt werden mit der Gegenwart und Fülle Gottes. Und dazu segne euch Gott. Amen.